Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen an diesem Montagabend zu einer kämpferischen Fazitausgabe. In Frankreich wehren sich Filmschaffende gegen den immer größer werdenden Einfluss des rechtsextremen Medienmoguls Vincent Bolloré und landen dafür jetzt auf einer schwarzen Liste. Die Theatertreffen-Jury schafft die Frauenquote ab. Das klingt ein bisschen nach Ende eines Kampfes, den manche noch lange nicht für gewonnen halten. Und in Berlin hat die Digitalkonferenz Republika begonnen unter dem Motto Never Gonna Give You Up. Mitbegründer Markus Beckedahl appelliert an Zusammenhalt.
Never Gonna Give You Up bedeutet natürlich auch Solidarität mit denjenigen, die nicht mitkommen, mit denjenigen, die Opfer von digitaler Gewalt online geworden sind. Vor allen Dingen Frauen, die für ihre Meinung irgendwie online bedroht werden. Never Gonna Give You Up meint auch Solidarität mit denen, die vielleicht durch Verschwörungsideologien im Netz irgendwie falsch abgebogen sind, dass wir halt niemanden zurücklassen, sondern dass wir gemeinsam diese digitale Zukunft gestalten können.
Und was diese Konferenz zu bieten hat, darüber sprechen wir gleich. Die Republika findet dieses Jahr zum 20. Mal in Berlin statt. Was 2007 als kleines Treffen der Internetszene anfing, das hat sich parallel zum Aufstieg der großen Tech-Unternehmen zu einer der wichtigsten Digitalkonferenzen Europas entwickelt. Auf den Bühnen stehen mittlerweile Spitzenpolitiker, Denker, Autorinnen und Medienvertreter. Richard Sennett, Alexander Gerst, Luisa Neubauer, Friedrich Merz, alle waren sie schon mal da. Und man sieht, die Debatten bei der Republika gehen weit über das Digitale hinaus. Wobei die einst digitale Nische inzwischen unsere Gesellschaft bedrohlich dominiert. Mein Kollege Hagen Terschüren ist auf der Republika unterwegs. Hagen, das diesjährige Motto Never Gonna Give You Up, das klingt ja auch nach Ermunterung, Leute, lasst den Kopf nicht hängen. Ist das Programm denn so ausgerichtet?
Das ist auf jeden Fall der Gedanke dahinter. Also so nicht aufgeben und Big Tech das Feld überlassen. Republika-Gründer und der Geschäftsführer von der Republika, Andreas Gebhardt, hat das in seinem Eröffnungstalk heute so beschrieben.
Seit Menschen ist nicht nur von Margot Friedländer eine Aussage, die sich auf die politischen Rahmenbedingungen bezieht, auf die Rolle von uns, um Frieden zu stiften, um eine offene und freie Gesellschaft gegen Hass und Hetze zu haben. Es ist aber auch ein Motto, was passen könnte für diese Republika, nämlich wir wollen die Kontrolle über die Maschinen behalten, denn ihr seid alle Menschen und wir wollen Menschen sein. Das heißt, ein großer Applaus für uns als Menschen.
Ja, das klingt vielleicht erstmal ein bisschen platt, aber ehrlich gesagt, angesichts dessen, dass nur noch ungefähr die Hälfte des gesamten Verkehrs im Internet überhaupt von Menschen kommt und der Rest ist einfach nur noch von Bots für Bots und durch KI wird das noch viel, viel mehr. Das ist dann doch schon eigentlich ein deutlicher Aufruf zur Kehrtwende.
Ja, und auch eine beeindruckende Zahl. Kehrtwende, wie könnte die denn aussehen? Also ich meine, wenn da so viel von den Menschen die Rede ist, vom Du, es geht ja bei der Republika sicher nicht um sowas wie eine Entdigitalisierung.
Ja, genau. Und diese Diskrepanz aufzulösen, genau das versucht die Republika dieses Jahr zu ergründen. Die Publizistin Caroline Emke hat zum Beispiel betont, dass es wichtig sei, nicht gegen etwas zu kämpfen, sondern für etwas. Oder um es dann in ihren Worten zu sagen, das utopische Denken, das sollte man nicht den Rechten überlassen. Ich muss aber auch sagen, also diese Suche nach den Lösungsansätzen, sehr viel fand ich dann doch schon, ja, offensichtlich, würde ich sagen. Das hat man tausendmal gehört. Das ist nicht hilfreich, weil man das nicht super leicht selber umsetzen kann für jede Person. Beziehungsweise ist das dann auch sehr idealistisch. Also klar, man sollte bei einer Diskussion immer bereit sein, seine eigene Meinung zu ändern, statt starr darauf zu beharren. Das ist ja klar. Aber ich fand immer die Momente am schönsten, wo es konkrete Beispiele gab, die sich auch wirklich leicht umsetzen lassen, leicht implementieren lassen. Also die Autorin Ingrid Brodnich zum Beispiel, die beschäftigt sich viel mit Frauenhass im Internet. Und da ist natürlich auch gerade der Fall Colleen Fernandes groß, von der mit KI gefälschte Pornos verbreitet wurden. Und ein Effekt, den sie wie viele Frauen erlebt hat, ist, dass wenn sie mit sowas in die Öffentlichkeit geht, dann prasselt Hass von allen Seiten auf den sozialen Medien auf sie ein. Und das sind solche Situationen, das kann für Menschen, die zusehen, die möchten vielleicht irgendwas machen, aber das wirkt überfordernd. Wie kann ich diese Frau irgendwie unterstützen? Aber Ingrid Brodnich hat gesagt, dass eigentlich eine total simple Sache schon sehr helfen kann.
Gerade diese Ebene, wo Menschen dann zusätzlich verunsichert werden, dagegen können wir was machen, indem wir zum Beispiel betroffenen Frauen immer wieder ausrichten, ich finde das auch nicht okay und das ist nicht normal. Und das finde ich ist so interessant. Das ist etwas, über die Jahre hinweg habe ich mit vielen Betroffenen digitaler Gewalt gesprochen, übrigens Männer und Frauen. Und das ist etwas, das mir immer wieder erzählt worden ist, dass auch sehr erfolgreiche Menschen gesagt haben, als dann die Solidaritätswelle kam, das hat mir gut getan.
Also es ist dann wirklich so ganz einfach, Mund aufmachen, unterstützende Nachrichten senden und zeigen, dieser Hass, der ist nicht normal. Es gibt auch noch andere Menschen da draußen, die anders denken. Oder die Publizistin Gilda Sahebi, die hat mit Zahlen gezeigt, dass wir als Gesellschaft oft sehr viel näher beieinander stehen, als die öffentlichen Debatten und der Kulturkampf es vermuten lassen würden.
Zu vielen gesellschaftlichen und politischen Fragen ist ein großer Teil der Menschen irgendwo in der Mitte. Beispiel Schwangerschaftsabbruch. Dem Satz, es sollte schlussendlich immer die persönliche Entscheidung der Frau sein, ob sie eine Schwangerschaft in den ersten 12 Wochen fortsetzen möchte oder nicht, stimmen einer repräsentativen Befragung zufolge etwa 83% der Gesellschaft in Deutschland zu.
Und ähnliche Zahlen hatte sie dann auch aus repräsentativen Studien zur Unterstützung von Geflüchteten. Und öffentlich sieht diese Debatte oft sehr viel polarisierter aus, als sie es in Wirklichkeit ist. Und sich das vor Augen zu rufen, das würde halt durchaus helfen, auch die Stimmung so ein bisschen herunterzukochen, weil es gibt halt doch noch so einen Mittelweg, auf den man sich einigen kann.
Also recht naheliegend, aber wichtige Botschaften an diesem ersten Tag der Republika. Zu den prominenten Namen, die du schon genannt hast, Hagen, gehört ja auch Angela Merkel. Hatte sie denn etwas Inspirierendes beizutragen?
Da muss ich ehrlich sagen, das war so ein bisschen meine große Enttäuschung. Das ist ähnlich, wie es auch schon letztes Jahr war. Für diese Enttäuschung kann ich mal die Republika selbst etwas. Also der WDR ist einer der großen Sponsoren der Republika, hat eine große Präsenz und in dem Kontext vom WDR war eben auch Angela Merkel da. Und natürlich, in so einem WDR-Setting bekommt sie dann Fragen zu Merz gestellt, der Situation im Iran oder der Ukraine und da antwortet sie auch gut drauf. Aber wie es auch letztes Jahr schon war, im Gespräch mit Friedrich Merz, der damals zu Gast war, wurde der Kontext der Digitalkonferenz, die Republika ja nun mal ist, vom WDR wirklich komplett ignoriert. Und auch mit Angela Merkel gibt es ja durchaus viel zu besprechen. Man erinnere sich nur daran, dass Merkel das Internet in ihrer Amtszeit mal als Neuland bezeichnet hat. Das hätte man ja durchaus mal reflektieren können und sagen können, ja, aber guck mal, wie das jetzt aussieht. Was sagen Sie denn jetzt dazu? Das wäre doch total spannend gewesen, aber da war nichts.
Ja. Was ist denn von dieser nerdigen Republika noch übrig, die mal am Anfang so gestartet ist? Das klingt alles so ein bisschen nach Mainstream-Debatten, die wir jenseits der Republika doch auch dauernd schon führen. Ist es immer, war doch eine Veranstaltung gewesen, die schon ein bisschen weiter ist, uns voraus ist?
Ja, das war lange so, aber ich habe das Gefühl, das wurde auch so, die wurde so ein bisschen von sich selber eingeholt. Dadurch, dass jetzt halt diese KI-Unternehmen so groß sind, die Tech-Unternehmen so groß sind und dass unsere Realität im Jetzt so dominiert, ist es halt total schwer, über super coole Zukunftsfantasien zu sprechen, wenn dieses Ist so erdrückend ist. Und dadurch, dass das halt wirklich so wichtig ist, unsere Gesellschaft so beeinflusst, ist die Republika so ein bisschen staatstragend geworden. Und wie es halt ist mit so staatstragenden Sachen, das ist nicht mehr so sehr visionär vorausschauend. Das ist alles noch wichtig, aber das ist viel mehr im Jetzt verankert als in irgendeiner diffusen Zukunft, die man sich ausmalt.
Hagen Terschüren über die Digitalkonferenz Republika. Am Samstag in unserer Sendung Breitband gibt es dann eine Zusammenfassung der Veranstaltung. Danke dir, Hagen.
Gerne.
Verbindung und Zusammenhalt, das ist auch das große Thema bei der Skulpturentriennale in Bingen. Jenseits der großen Zentren hat sich dieses Festival im öffentlichen Raum inzwischen etabliert und findet zum 7. Mal statt. So vor Weinberg- und Welterbekulisse. Die große Schwester ist sicher die Skulpturenprojekte Münster. Auch in Bingen beschenkt sich die Stadt über die Jahre mit immer mehr Skulpturen, die dann im öffentlichen Raum dauerhaft bleiben. Susanne Oelze war für Fazit dort und hat auch mit einigen Künstlern gesprochen.
Wir sitzen hier in meiner Sitzskulptur The Talk of the Town.
Sagt die Künstlerin Lena Marie Emrich, die mit einem Glas Weißwein auf einer Bank in S-Form sitzt. Eine wetterfeste Begegnungsarchitektur. modulare Sitzinseln, gebaut aus feuerverzinktem Stahl.
Die S-Form der Bänke ist inspiriert von Bänken aus dem viktorianischen Zeitalter, die als Liebesbänke bekannt sind. Bei mir heißen sie aber Gossip Chairs. Das heißt, man sitzt im S-Form, einer schaut in die eine Richtung, der andere in die andere Richtung.
Man sitzt hier tatsächlich ziemlich gut, direkt am Fluss, keine Bundesstraße dazwischen. Der Blick ist grandios. Am anderen Ufer taucht das gigantische Denkmal der Germania zwischen Weinbergen auf. Es erinnert an die deutsche Reichsgründung nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870-1871. Wir sind am sogenannten Kulturufer in Bingen. Es entstand zur Landesgartenschau 2008. Seitdem findet hier alle 3 Jahre die Skulpturentriennale statt. Für den Berliner Kurator Lutz Driver ist der Ort selbst Teil des Konzepts.
Die Skulpturen sind in dem Park aufgestellt. Man kann hier wie einen Parcours im Spaziergang die einzelnen Arbeiten entdecken und wie an einer Perlenkette am Rhein entlang zeitgenössische Kunst erfahren.
Ein Kunstparcours für alle, draußen und umsonst. Eine monumentale Scherenskulptur der kürzlich verstorbenen österreichischen Medienkünstlerin Walli Export steht neben einem ehemaligen Hafenkran. 2 ineinandergesteckte Scherenblätter aus Bronze, die auf ihrer Spitze balancieren wie 2 verschlungene Ballerinas. Die Werke sollen Verbindung und Zusammenhalt ausdrücken, so das Motto der diesjährigen Triennale. Tatsächlich kommt die Triennale aber ohne erhobenen Zeigefinger aus. Für Kuratorin Sarah Bernshausen ist Walli Exports Skulptur Die Doppelgängerin so etwas wie ein Schlüsselwerk.
Verscheren Blätter, die aufeinander gesteckt werden, symbolisieren auch das Zerschneiden, aber auch gleichzeitig das wieder neu zusammensetzen. Das Kollagieren kann darin gelesen werden. Und direkt gegenüber der Germania ist das natürlich ein sensationeller Blick und ein sehr schönes Zusammenkommen, politisch wie auch gesellschaftlich gesehen.
Denn das ist das überzeugende Konzept. Die Triennale verankert sich lokal. Viele Positionen stammen aus dem Rhein-Main-Gebiet. Erstmals gibt es eine Kooperation mit der Kunsthochschule Mainz. Zudem werden 3 Nachwuchskunstschaffende gefördert. Die Frankfurter Bildhauerin Emilia Neumann ist eine von ihnen. Ihre massive, kugelartige Skulptur in einer kleinen Parkanlage wirkt, als hätte jemand den Inhalt einer Rumpelkammer in Beton gegossen.
Ursprünglich sind es Alltagsgegenstände, die im Guss als Konglomerat zusammengefügt und ausgegossen wurden. In gusseingefärbten Beton.
Alles massiv. Man darf sogar darauf herumklettern.
Ja, ja. Kann man machen. Ja, passiert nichts.
Dass das Motto funktioniert, zeigt sich ein paar Meter weiter. 3 Jugendliche sitzen auf 2 stählernen Brio-Schienen, die man zunächst eher für ein überdimensioniertes Retro-Spielgerät hält als für ein Kunstwerk. Entworfen hat diese Mitmachskulptur Max Brück, ebenfalls geförderter Künstler der Triennale.
Das ist eine Skulptur zum Aneignen. Und ich glaube, der erste Schritt ist wirklich, sich da drauf zu setzen und das im wahrsten Sinne des Wortes zu besetzen. Und wer das macht, hat eigentlich schon einen Großteil der Skulptur verstanden.
Ein paar bekanntere Namen tauchen dann doch noch am Wegesrand auf. Michael Salzdorfer etwa. Der Berliner Künstler hat auf einer Wiese am Rheinufer den ehemaligen Zusatztank eines Eurofighters zu einem Ofen umgebaut. Das Objekt sieht aus wie ein Relikt aus dem Kalten Krieg.
Bei der Arbeit geht es darum, dass eigentlich die Waffe, das Kampfflugzeug sozusagen entwaffnet wird. Es wird nicht mehr benutzt zur Kriegsführung, sondern wird umfunktioniert zu einem Ofen.
Salzdorfers Brenner R04 ist dabei weniger Skulptur im klassischen Sinn als Transformation eines gefundenen Objekts. Die alte pazifistische Idee, Schwerter zu Pflugscharen, verwandelt als Lagerfeuerversion.
Hier oben sieht man so das Schornsteinrohr auf der linken Seite und dann qualmt das Teil.
Nicht jedes Kunstwerk arbeitet mit so großen Gesten wie Michael Salzdorfers rauchendes Friedensmonument. Aber genau das macht den Reiz dieser Triennale aus. Kunst wird hier mal zur Bank, mal zum Klettergerüst, mal zum Lagerfeuerplatz. Und ganz nebenbei zeigt die Ausstellung, wie viele unterschiedliche Formen Skulptur heute annehmen kann. Ready-made, soziale Plastik, ortsbezogene Intervention oder einfach ein Objekt, das Menschen miteinander ins Gespräch bringt. So verleiht die Triennale der historischen und altbekannten Rheinkulisse wieder eine aktuelle und politische Dimension.
Sabine Oelze war bei der Skulpturentriennale in Bingen. Vincent Bolloré, den Namen des französischen Milliardärs kennen viele inzwischen auch hier in Deutschland. Wegen seiner rechtsextremen Haltung nämlich haben vor kurzem viele berühmte Schriftsteller und Schriftstellerinnen dem Grasset Verlag den Rücken gekehrt, weil sie seine Einflussnahme als Investor befürchten. Und diese Befürchtungen, die gibt es auch in der Filmbranche. Am Eröffnungstag der Festspiele in Cannes veröffentlichten Filmschaffende einen offenen Brief, unter ihnen auch Juliette Binoche, weil Bolloré die Kontrolle auch im Bereich der Filmproduktion weiter ausbauen will. Diesen Unterzeichnern soll jetzt die Zusammenarbeit sogar aufgekündigt werden. Die etwas komplizierten Zusammenhänge kann jetzt meine Kollegin Susanne Burg entwirren. Auch sie ist gerade beim Festival in Cannes. Hallo Susanne.
Hallo Marietta.
Diese Drohung, die kam in Cannes von Maxime Sada. Der ist Vorstandschef des Medienkonzerns Canal Plus. Was hat denn jetzt Canal Plus mit Vincent Bolloré zu tun?
Also das war gestern, Maxime Sada hat es gestern in Cannes beim Branchentreffen gesagt, der Sender werde künftig nicht mehr mit den über 600 Filmschaffenden zusammenarbeiten, die eben eine Petition gegen den Mehrheitseigner Vincent Bolloré unterschrieben haben. Also eben Mehrheitseigner Vincent Bolloré, dem gehört auch Canal Plus. Das läuft also faktisch auf eine Blacklist hinaus und das ist im französischen Kino besonders brisant, weil Canal Plus der wichtigste private Geldgeber ist. Etwa 40% der Fernsehfinanzierung für Filme kommt von dort. Das heißt also, wer dort nicht mehr vorkommt, hat es extrem schwer, Projekte zu finanzieren.
Die Debatte um Vincent Bolloré wird in Frankreich ja schon lange geführt. Erstaunlich ja auch, kann man schon sagen, das Aufbegehren damals auch schon im Grasset Verlag. Was haben denn jetzt die Unterzeichnenden aus der Filmbranche gefordert?
Ja, es geht eben auch genauso um Ideologie, es geht genauso um Machtkonzentration. Vincent Bolloré kontrolliert ja wirklich ein großes Medienimperium von Canal Plus über den Sender CNews bis eben auch zu Verlagen. Und die Petition warnt jetzt davor, dass er zunehmend die gesamte Wertschöpfungskette des Kinos kontrollieren könnte. Also von Finanzierung über Produktion bis hin zur Auswertung. Und gleichzeitig steht er politisch unter Verdacht, eine rechtskonservative bis rechtsextreme Agenda zu fördern, eben auch über seine Medien. Und die Unterzeichner formulieren da jetzt sehr zugespitzt, sie sprechen von der Gefahr einer, in Anführungs- oder Zitat, Übernahme der kollektiven Vorstellungskraft. Also das heißt, es geht eben auch um die Frage, wer bestimmt, welche Geschichten erzählt werden.
Da haben Sie ja nicht ganz unrecht vermutlich mit dieser Befürchtung, oder?
Auf jeden Fall. Also es gab jetzt hier auch massive Reaktionen in Cannes und in Frankreich eigentlich sehr insgesamt, sehr emotional, sehr öffentlich. Beim Festival hier sitzt ja Fachpublikum in den Vorführungen und immer wieder kommt es vor, dass das Logo von Canal Plus jetzt ausgebuht wird. Heute am späten Nachmittag zum Beispiel auch beim Wettbewerbsfilm des rumänischen Regisseurs Christian Mungiu Fjord. Andere Förderer hingegen bekommen Applaus. Auch aus der Branche kommt scharfe Kritik. Der Chef des CNC, dem zentralen Organ der französischen Filmförderung, Gaëtan Bruel, der hat gesagt, die Reaktion von Maxime Sada, die werfe ernsthafte Fragen zur Meinungsfreiheit auf. Also ob Kritik an einem Medienkonzernen künftig berufliche Konsequenzen haben darf. Und auch aus der Politik gibt es jetzt Reaktionen. Linke Politiker sprechen von Zensur oder Vergeltung, während konservative Stimmen das Vorgehen von Canal Plus verteidigen. Und zwar als legitime Reaktion auf eine aus ihrer Sicht ungerechtfertigte Kampagne.
Was bedeutet denn dieser Schritt für Künstlerinnen und für die französische Kulturlandschaft?
Naja, im schlimmsten Fall bedeutet das jetzt ökonomischer Ausschluss. Also wenn Canal Plus tatsächlich nicht mehr mit den Unterzeichnenden arbeitet, ist für sie der Zugang zum zentralen Finanzierungsmodell weg und unter Umständen zögern dann auch Produzenten mit ihnen zu arbeiten, weil Projekte ohne Canal Plus eben schwer realisierbar sind. Also das heißt, es könnte einen massiven Druck erzeugen, nicht nur auf die Unterzeichner selbst, sondern auch auf alle anderen. Also die Frage, will ich mich öffentlich positionieren, wenn das meine Karriere gefährden könnte? Und viele Kritiker sagen jetzt, das sei ein Klima, das eben Selbstzensur begünstigt.
Was bedeutet denn diese Debatte jetzt?
Ja, also das geht schon über einen Einzelfall hinaus. Also hier prallen wirklich zwei Systeme aufeinander. In Frankreich ist es so, dass das Kino traditionell so organisiert ist, dass viele es tragen. Der Staat, Förderstrukturen, aber auch Sender, die verpflichtet sind zu investieren. Und die Idee dahinter ist, man will Vielfalt sichern, auch unbequeme Stimmen möglich machen. Und jetzt kommt halt ein sehr mächtiger privater Akteur wie Vincent Bolloré und sagt im Grunde, ja, mit bestimmten Leuten arbeiten wir hier nicht mehr. Und da merkt man plötzlich ganz konkret den Unterschied. Also im öffentlichen System ist Förderung erstmal unabhängig davon, was jemand politisch sagt, und im Privaten kann genau das plötzlich jetzt eine Rolle spielen, und deshalb ist die Aufregung auch so groß, weil viele das Gefühl haben, hier verschiebt sich gerade was hin zu einem System, in dem wirtschaftliche Macht stärker darüber entscheidet, wer Filme machen kann und wer nicht.
Susanne Burg aus Cannes über den Streit zwischen dem Medienkonzern Canal Plus und Filmschaffenden, die sich gegen den Einfluss des rechtsextremen Medienmoguls Vincent Bolloré wehren. Vielen Dank, Susanne.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Immer wieder tauchen im Netz von KI erstellte gefakte Profile oder Bilder von Prominenten auf. Um den rechtlichen Schutz vor derartigen Übergriffen auf Identität und geistiges Eigentum zu stärken, hat die australisch-US-amerikanische Schauspielerin Cate Blanchett jetzt eine Registratur gegründet. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, soll die gemeinnützige Initiative Kunstschaffenden helfen, sich gegen die Selbstbedienung durch KI-Konzerne zu wehren. Kreative können dort Bedingungen festlegen für die Nutzung der eigenen Identität, Werke, Figuren und Marken. Man kann die Nutzung genehmigen, sie gegen Vergütung erlauben oder verbieten. Zu den Förderern der Initiative zählen unter anderem Tom Hanks, George Clooney, Meryl Streep und Helen Mirren sowie der US-Regisseur Steven Soderbergh. Mitten im gerade stattfindenden Filmfestival hat die Stadt Cannes einen ihrer öffentlichen Strände nach der französischen Schauspielerin Brigitte Bardot umbenannt. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, liegt der Strand in der Nähe des Palais de Festival. Hunde sind dort nun zu bestimmten Zeiten erlaubt, teilte das Rathaus mit. Eine Anspielung auf den Tierschutz, für den sich Bardot bis zu ihrem Lebensende leidenschaftlich einsetzte. Sie war im vergangenen Dezember gestorben. Lange Zeit war sie ein Symbol für die sexuelle Befreiung in Frankreich, bevor sie in späteren Jahren mit kontroversen Äußerungen, unter anderem zu Politik, Einwanderung und Feminismus, Schlagzeilen machte. Klaviere und Flügel sind weit weniger langlebig als historische Geigen. In der Regel sind Tasteninstrumente aus dem 19. Jahrhundert kaum noch spielbar. Dennoch ist der 150 Jahre alte Konzertflügel des Komponisten Richard Wagner jetzt in die Villa Wahnfried nach Bayreuth zurückgekehrt, nach einer monatelangen und aufwendigen Restaurierung in Belgien. Das historische Steinway-Instrument soll in diesem Sommer bei zahlreichen Konzerten erklingen. Und zwar so, wie im Jahr seiner Entstehung 1876. Das teilte das Richard-Wagner-Museum mit. Demnach wurden nicht mehr verwendbare alte Teile nach historischem Vorbild angefertigt oder durch Materialien ersetzt, die denen des Herstellungsjahres entsprechen. Der New Yorker Klavierbauer Henry E. Steinway hatte Wagner den Flügel als Anerkennung seines Lebenswerks geschenkt. Mit Widmung und Wagners Namen auf dem oberen Deckel, auf dem sich üblicherweise nur der Name des Herstellers befindet. Das Projekt zur Neugestaltung des Louvre, das auch einen neuen Saal für die Mona Lisa umfasst, wird von zwei Architekturbüros sowie einem Büro für Landschafts- und Stadtplanung umgesetzt. Das hat das französische Kulturministerium bekannt gegeben. Eines der beiden Architekturbüros ist das Studio Architecture Paris. Es hat die futuristisch anmutenden Bauten des Privatmuseums Fondation Louis Vuitton in Paris und des Kunstprojekts Fondation Luma in Arles mitgestaltet. Außerdem ist die New Yorker Firma der deutschen Architektin Annabelle Seldorf beteiligt, die für Projekte wie die Frick Collection in New York und die National Gallery in London bekannt ist. Neben der Neugestaltung des Louvre-Ostflügels ist auch die Schaffung weiterer Eingänge geplant. Der Baubeginn für das mit über 1,1 Milliarden Euro veranschlagte Projekt steht noch nicht fest.
Zum Abschluss des Theatertreffens gestern gab es noch eine richtige Überraschung, die wir hier bei Fazit ja auch gestern kurz angerissen haben. Die Jury hat nämlich beschlossen, die Frauenquote, die 2019 beim Theatertreffen eingeführt wurde, abzuschaffen. Diese Einführung damals war nicht ganz unumstritten, weil es da immer auch die Bedenken gab, dass das ein Eingriff in ästhetische Entscheidungen sei. Dabei müsse doch eine Quote Strukturen verändern. Tatsächlich ist seit 2019 der Anteil der Regisseurinnen am Theater stark gestiegen auf inzwischen 43%. Wie wichtig ist da jetzt noch die Quote? Darüber habe ich vor der Sendung mit der Regisseurin Kerstin Steeb gesprochen, Vorstand von Pro Quote Bühne. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Hat sich das Thema Frauenquote womöglich erledigt im Theaterbereich?
Nein, das Thema Frauenquote hat sich nicht erledigt. Auch wenn die Zahlen sich in den letzten Jahren im Bereich Schauspielregie ganz gut entwickelt haben, gibt es nach wie vor eine Dominanz männlicher Perspektiven und auch einen deutlichen Backlash in der Gesamtentwicklung. Also weibliche Leitungen von Häusern werden durch männliche ersetzt. Es gibt insbesondere im Bereich Musiktheater jede Spielzeit neu viele Häuser, die eine Nullrunde fahren. Wir hatten es in der Geschichte der Frauenkämpfe immer wieder mit Wellen des Feminismus zu tun. Und es ist ganz wichtig, dass man da dranbleibt und Dinge, die etabliert sind, fortführt, um nicht den Backlash noch zu unterstützen.
Jetzt hat die Jury des Theatertreffens so argumentiert, man habe viel erreicht, so wie Sie das eben auch schon gesagt haben. Also wirklich dieser rasante Anstieg von Frauen in Regiepositionen. Aber es sei eben nicht Aufgabe des Theatertreffens, das auch bei der Auswahl abzubilden.
Also wir als ProQuote Bühne sehen das anders. Das Theatertreffen mit seiner Geschichte und Ausstrahlung ist eine der wichtigsten Veranstaltungen in unserer Branche, insbesondere für Regiepersonen. Und die Sichtbarkeit und auch die Strahlkraft ist immens, ne? Und damit ist das Theatertreffen auch mit der Quotenentscheidung in einer ganz großen Verantwortung und sollte ein Vorbild sein für das, wo wir als Gesellschaft und Kulturbetrieb hinwollen. Und die Quote hat im Übrigen auch messbare Auswirkungen und es ist Unsinn darin, die Gefahr eines Feigenblatts zu sehen. Wir finden, sie ist gelebte Chancengleichheit.
Die Jury verständigt sich ja jedes Mal neu. Man hat 2019 angefangen, da gab es wohl auch wirklich großen Aufruhr. Jetzt hat man sich entschieden, diese Quote mal nicht zu berücksichtigen. Ich zitiere mal das Jurymitglied Christine Wahl, die sich dazu ja auch ausführlich auf Nachtkritik geäußert hat. Wer Quoten nutzt, führt in den Juryprozess nolens volens ein kuratorisches Element ein, also ein außerästhetisches Kriterium. Damit hat sie natürlich einen Punkt.
Hat sie das? Das ist jetzt das ganz alte Argument, dass sich das ausschließen würde. Wir behaupten, Chancengleichheit und Qualität in der Kunst schließen sich überhaupt nicht aus. Kein Mann bisher musste sich das anhören, dass er nur ausgewählt wurde, weil er Mann ist. Und de facto kam das in der Menschheitsgeschichte aber jahrhundertelang vor. Also jetzt gab es einige Frauen, die zum Theatertreffen eingeladen wurden und die möchten zum Großteil nicht aufgrund einer Quote eingeladen werden. Die Männer hingegen stört es aber gar nicht, dass sie mit Privilegien ausgestattet sind und deshalb größere Chancen auf dem Theatertreffen haben. Und da geht es eben auch absolut nicht nur um Ästhetik, sondern es geht darüber hinaus ja ganz viel um Struktur, um Chancen, um Privilegien, Kontakte, Netzwerk, alles Mögliche.
Glauben Sie wirklich, dass Männer, also Regisseure, männliche in Zukunft größere Chancen haben, beim Theatertreffen dabei zu sein?
Ich weiß nicht, wie schnell sich das auswirken kann. Ich glaube nur, dass Chancengleichheit, dass es etwas ist, was man wollen muss und dass man dafür arbeiten muss. Man muss sich dafür einsetzen. Und danke an Yvonne Büdenhölzer für die Einführung der Quote 2019. Man macht sich mit einer Arbeit um Chancengleichheit nicht unbedingt beliebt, aber sie ist ja auch fühlbar. Also ich glaube nicht, dass sich die Zahlen in den letzten Jahren gut entwickelt haben, weil die Frauen plötzlich qualitativ besser geworden sind, sondern weil sie es eingefordert haben, hart eingefordert haben, in Debatten, in Ehrenamtsaktionen, durch die Quote und vieles mehr. Mhm. Und das brauchen wir.
Was glauben Sie denn, was jetzt passieren wird dadurch, dass es die Quote nicht mehr gibt?
Also es ist quasi das fehlende Vorbild allein schon, was fehlt. Also wir hatten die Hoffnung, dass durch so einen Schritt andere Institutionen mitziehen, dass so ein Schritt, der getan wurde, auch in eine Überarbeitung gehen kann. Zum Beispiel eine geschlechtsbinäre Quote in eine intersektionale umzugestalten. Mhm. Das war ein wichtiger Schritt und wir sind damit nicht am Ende. Der muss weiterentwickelt werden.
Dieses Argument ist auch gefallen. Man kann in einer queeren Welt mit existierendem Selbstbestimmungsgesetz nicht mehr eine Quote für Frauen Frauen halten. Deshalb hat man diese Frauenquote jetzt erstmal gekillt. Ihrer Meinung nach, wenn ich Sie richtig verstehe, wäre dann ein Ausbau der Quote Richtung non-binär der nächste Schritt gewesen, ja? Das macht die Sache natürlich immer komplizierter.
Ja, das ist, wie ich eben sagte, das ist Arbeit und es ist nicht unkompliziert. Chancengleichheit zu erreichen ist nicht unkompliziert, aber es ist möglich und es ist ein wichtiger Auftrag, den man auch als Jury hat und die Verantwortung hat man damit auch. Und eine Quote könnte eben der ganzen Geschlechtsvielfalt Rechnung tragen und könnte auch andere Diskriminierungsfaktoren durchaus berücksichtigen. Wir finden auch, dass die Argumentation von Frau Wahl da Whataboutism ist und auch die marginalisierten Gruppen gegeneinander ausspielt, wenn sie sagt, non-binäre Menschen würden durchs Raster fallen. Spricht einfach nichts gegen eine dritte Geschlechtskategorie oder eine Quote innerhalb der Quote.
Wenn man eine Quote Richtung Non-Binarität einführt, wie würde die denn bemessen werden?
Ich kann jetzt hier in diesem Gespräch die Quote nicht ausarbeiten. Wir versuchen sowas bei Pro Quote Bühne, auch Vorschläge zu machen. Aber es ist erstmal nicht unsere Aufgabe, das auszuarbeiten. Aber wir können uns sowohl vorstellen, eine dritte Quote einzuführen, um der Geschlechtsvielfalt Rechnung zu tragen, aber auch innerhalb der Frauenquote das mitzubedenken, könnte auch eine Übergangslösung sein.
Was sagt denn diese Entscheidung vielleicht auch über den Stand des Kulturbetriebs?
Also wir sind in großer Sorge, dass es diesen Backlash gibt, der nicht aufzuhalten ist und dass wir das spüren werden. Wir finden, dass die Jury sich das mit der Argumentation unfassbar leicht macht, auch in dem Artikel in der Welt, wenn Herr Heiner behauptet, das Missverhältnis dürfte der Geschichte angehören. Wir brauchen eine Aktivität, um dagegen zu halten. Davon sind wir einfach überzeugt.
Morgen wird der internationale Booker Prize in London verliehen. Ein Ereignis, das immer mit sehr großer Spannung erwartet wird. Nicht nur, weil das einem echten Ritterschlag gleichkommt, sondern weil sich mit dem Preis eben auch nochmal neue Türen zum internationalen Erfolg öffnen. Volker Schlöndorff zum Beispiel, der konnte seinen Film Heimsuchung, über den wir hier gestern bei Fazit gesprochen haben, erst finanzieren, nachdem Jenny Erpenbeck den internationalen Booker Prize bekommen hatte. Auf der Shortlist in diesem Jahr stehen 6 Werke, darunter Lichtspiel von Daniel Kehlmann und Nachts ist es leise in Teheran von Shida Basiar. Das sind die deutschen Nominierten. Einen ganz besonderen Blick auf diesen Preis hat die Literaturagentin Anna Weber, die unter anderem auch schon Gewinner begleitet hat. Guten Abend nach London.
Guten Abend.
Frau Weber, als Ihre Autoren, ich sage jetzt mal Ihre, abräumten 2024 und 2025, hatten Sie da vorher so eine Ahnung?
Nein, eigentlich nicht. Also bei Samantha Harvey war es, glaube ich, rundum eine wunderbare und sehr willkommene Überraschung. Aber erwartet hatte das, glaube ich, weder die Autorin noch ich. Und bei David Solloy, ja, da hatte ich vielleicht mehr eine Vorahnung, einfach weil ich die ganze Shortlist gelesen hatte und mir gedacht habe, dass irgendwie das Buch ist, was am meisten Neues macht. Mhm.
Bevor ein Autor den Booker-Preis bekommt, hat er ja meistens schon eine literarische Karriere hinter sich. Wie gehen Sie denn als Agentin vor? Suchen Sie Autoren mit Blick auf wirklich diese Preiswürdigkeit?
Nein, also es stimmt in meinem Fall, aber da habe ich auch viel Glück gehabt. Ich glaube, es ist nicht jedem erlaubt, das so zu betreiben wie ich. Ich habe schon immer sehr auf literarische Qualität Wert gelegt. Und das einzige Argument, was man als Agent gegenüber der Agentur hat, um zu sagen, ich mache nur Literatur, ist the long term. Ja, dass man sagt, das dauert jetzt ein paar Jahre, aber irgendwann wird der einen großen Preis oder die einen großen Preis gewinnen. Und dann wird sich das alles gelohnt haben, weil in der Zwischenzeit ist die so etwas anspruchsvollere Literatur meistens nicht die, die sich am meisten verkauft.
Wie geht es denn nach so einem Booker-Preis weiter für einen Autor oder eine Autorin? Ich meine, da kommt ja als Steigerung eigentlich nur noch der Nobelpreis.
Ja, das ist wahr und das ist mit Sicherheit eine große Lebensumstellung. Also ich kann mich erinnern, die Samantha Harvey war ja diejenige, die letztes Jahr, also 2025, den Booker Prize an den neuen Gewinner übergeben hat. Und da müssen die Übergebenden immer so einen kleinen Speech machen über wie ihr Jahr sich entwickelt hat nach dem Booker Prize. Und ich kann mich erinnern, sie hat damals gesagt, das hat sich so angefühlt, als hätte man von einem Schwan einen Flügelschlag abbekommen. Es ist alles sehr schön und irgendwo magisch, aber doch auch etwas schockierend.
Mhm. Schockierend, weil es einen unter Druck setzt.
Das spielt sicher eine Rolle. Aber ich glaube, im ersten Schritt ist das, was wirklich die große Veränderung darstellt, ist einfach, dass man plötzlich einfach auf der Weltbühne steht. Ja? Und vorher hat man halt so vor sich hingeschrieben und man hat nette Rezensionen bekommen und man hat sich so ein bisschen verkauft, aber das war's dann auch schon. Und dann ist man plötzlich in über 40 Sprachen übersetzt und jeder möchte, dass man dorthin fährt. Und dann ist man einen Monat in Australien und eins in Amerika und eins wochenlang in Italien und Deutschland und irgendwo. Ja? Und das ist auch lebensverändernd. Das heißt, man muss dann auch einfach für die Zeit zu schreiben kämpfen, weil man eigentlich ansonsten von Interviews und Reisen und Events und was weiß ich, aufgefressen wird. Das ist sicher ein Problem.
Und man muss sich dann natürlich, wenn man auf der Weltbühne steht, auch von der weltweiten Kritikerschaft nochmal neu anhören, wie dieser Roman und wie dieses Buch aufgenommen wird.
Das ist sicher richtig, ja. Aber ich glaube, dass sich mit der Kritik auseinandersetzen, das lernt man, glaube ich, über 5, 6 Bücher. Dass man das irgendwie auch von sich fernhalten kann.
Frau Weber, so wie sich die Literaturkritik verändert, hat sich ja auch die Verlagslandschaft enorm verändert und tut das immer noch. Da gibt es ja zum Beispiel in den Lektoraten viel weniger Kapazitäten als früher. Übernehmen Sie als Agentin heute Aufgaben, die früher im Verlag erledigt wurden?
Zum Teil natürlich schon. Also ich sage in keiner Weise, dass ein Lektorat heutzutage nicht mehr stattfindet. Das ist nicht wahr. Natürlich findet es statt. Aber was mit Sicherheit richtig ist, dass ein Text oder ein Proposal also einfach in einem wesentlich besseren Zustand sein muss, um überhaupt angenommen zu werden, als das früher üblich war. Ja, früher hat man irgendwo ein Potenzial gesehen als Verleger und sagt, ja, die kann schreiben, die hat eine super Stimme, was weiß ich, aber da muss dran gearbeitet werden, das ist strukturell schwach oder so. Ja. Diese Largesse findet man kaum mehr. Man muss dem Verlag etwas präsentieren, wo die Hauptarbeit schon gemacht ist. Also dass wir werden jetzt 2 Jahre an dem Buch arbeiten, das ist einfach nicht mehr, zumindest im englischen Sprachraum, nicht mehr üblich. Das heißt, ich arbeite natürlich mit den Autoren auch am Lektorat und zum Teil auch ganz früh, also im ersten Stadium, wo Autoren mir sagen, also kannst du das mal lesen? Und dann sag mir, does this have legs? Ja, oder soll ich es wieder zurück in die Schublade stopfen? Mhm. Und meistens sage ich, it has legs, weil es meistens so ist und auch, weil natürlich die Autoren das schreiben sollen, was sie wirklich schreiben wollen. Weil sonst, wenn es nicht einmal sie interessiert, wird es auch sonst niemanden interessieren. Aber manchmal denkt man sich, also jetzt rein kommerziell gesehen, ist das wahrscheinlich wirklich ein schwieriges Thema und überleg dir das nochmal. Und vielleicht kann man einstweilen mal was anderes schreiben. Also diese Arbeit, das gehört alles zu unserem Metier dazu, das ist sicher wahr.
Wie verändert sich für Sie denn jetzt der Alltag oder die Begleitung von Autoren, wenn die so durch die Decke gehen?
Also ein Teil meiner Aufgabe jetzt ist, den Leuten Nein zu sagen. Nämlich nicht den Autoren, sondern all denen, die irgendwas von ihnen wollen. Ja? Dass man so eine Art Screen wird, weil sonst geht es vom Hundertsten ins Tausendste. Also diese Autoren haben dann manchmal 1 bis 2 Jahre einfach keine Zeit zum Schreiben. Und das ist eigentlich nicht gut, weil das ist, was sie machen wollen. Und sie wollen im Zweifelsfall nicht 100 Interviews geben. Und dass man das ein bisschen in den Griff bekommt und sagt, okay, ja, also ich weiß nicht, jetzt in Übersetzungsterritorien machen wir 1 oder 2 Interviews, aber nicht 6. Und dass ich dann entscheide, welche die sind und dass die anderen dann von vornherein gar nicht an sie herangetragen werden, weil sonst auch der Aufwand von Administratoren vollkommen aus dem Ruder läuft.
Haben Sie denn für morgen einen geheimen Favoriten?
Also morgen würde ich mir das weniger zutrauen, weil ich muss sagen, ich habe den Daniel Kehlmann sehr gerne gelesen, aber ich habe die anderen Shortlisted-Titles noch nicht gelesen. Es ist ja morgen der International Booker Prize. Es gibt ja den englischsprachigen, also den die Samantha Harvey und der David Soller gewonnen haben, der ist im November. Und morgen ist der internationale. Also das ist alles nur aus Übersetzungen. Mhm. Und ich traue mir da kein Urteil zu, weil dafür hätte ich sie alle lesen müssen. Das habe ich noch nicht getan.
Anna Weber, vielen Dank für das Gespräch.
Es war mir eine Freude.
Ja, morgen erfahren wir also, wer den International Booker Award bekommt. Und was morgen in den Feuilletons steht, das hat schon heute Hans von Trotha gelesen.
Feuilletondebatten mögen nicht immer gleichermaßen relevant sein. Dass es ihnen aber gelingt, Diskurse immerhin über ein paar Tage oder Wochen aufrechtzuerhalten, ist im Zeitalter galoppierenden Aufmerksamkeitsspannenverfalls aber ein Wert an sich. Dass eine Feuilletondebatte ausgebrochen ist, erkennt man daran, dass Artikel andere Artikel zitieren, bevor sie einen eigenen Punkt machen. So wie Tanja Martini in der FAZ auf eine anhaltende Debatte über eine Debatte verweist. Die Frage, ob man angesichts neuer autoritärer Regime und illiberaler oder rechtsextremer Dynamiken von Faschismus sprechen könne, beschäftige politische und wissenschaftliche Debatten. An Dynamik habe diese Diskussion gewonnen, seit der Soziologe Jan-Philipp Remzma an dieser Stelle, also im Feuilleton der FAZ, fragte, was die Frage »Ist das Faschismus?« eigentlich zum Ausdruck bringt. Als Alternative hat sich inzwischen auch Faschisierung im begrifflichen Angebot etabliert. Tanja Martini fragt, ob das wirklich ein begrifflicher Ausweg ist. Sie zitiert nicht nur Remzma, sondern auch die Philosophen Rachel Jeggi und Robin Zelikates, die ihrerseits Remzma bezichtigten, und zwar in der Zeit, die Möglichkeit einer Gesellschaft im Medium der Wissenschaft über sich selbst nachzudenken empfindlich in Frage zu stellen. Jedoch, meint Tanja Martini, auch bei Jeggi und Zelikates diene der zur Debatte stehende Begriff weniger der Analyse als der Organisation legitimer politischer Affekte. Sie setzt dagegen, so wenig die bloße Aufzählung politischer Gewaltmerkmale bereits eine Gesellschaftstheorie ergibt, so wenig ist der Begriff Faschismus hinreichend, um Umwälzungen unserer Zeit zu erfassen. Wer mit altem theoretischem Besteck auf die kommende Zäsur blicke, der offenbare vor allem eins: die gegenwärtige Schwäche linker Theorie. Diese vermeintliche Schwäche linker Theorie, zumindest im deutschen Feuilleton, stößt in eben diesem Feuilleton auf eine vermeintliche Stärke deutscher Literatur im internationalen Maßstab. Felix Stephan stellt in der Süddeutschen fest, lange habe die deutschsprachige Literatur mit ihrer internationalen Irrelevanz gehadert. Jetzt seien Jenny Erpenbeck, Daniel Kehlmann und Nelio Biedermann plötzlich überall. Warum, fragt er und versucht eine Antwort. Er zitiert den amerikanischen Germanisten Stephen Brockman, der beobachtet, in den entsprechenden Büchern gehe es auffällig oft um radikale Systemwechsel und die persönlichen und familiären Umbrüche, die mit dem Umstand einhergehen, dass auf einmal nichts mehr ist wie zuvor. In diesem Erfahrungsraum kennen sich die Deutschen geschichtsbedingt bestens aus. Fazit: Während in den USA die Trump-Regierung das Staatsgefüge umbaut, ohne dass es eine Instanz zu geben scheint, die sie aufhalten können, ist die deutsche Literatur als Ratgeber zu einem Thema dringend gefragt, über das amerikanische Autoren traditionell wenig nachdenken: die Diktatur. Zu der Analyse passt die Feuilleton-Debatte um Faschismus und Faschisierung, aber auch eine ganz andere aktuelle Feuilleton-Beobachtung, noch etwas, was nicht mehr ist wie zuvor. Marie-Louise Goldmann geht es in Cannes durch den Kopf, nämlich, dass sich die Zeit, in der wir uns einmal darauf geeinigt hatten, dass nichts, was schön ist, länger als 90 Minuten währt, ihrem Ende zugeht. Der Economist habe festgestellt, dass die Durchschnittslänge eines Spielfilms seit den 1930ern um 32% gestiegen sei. Marie-Louise Goldmann meint in der Welt: Dass uns diese Entwicklung nicht nur subjektiv ermüdet, könnte biologische Gründe haben. Laut Forschern lässt sich der Basic Rest Activity Cycle, der den Schlaf in 90-Minuten-Intervalle strukturiert, auch auf den Wachmodus übertragen. Am effektivsten ist es studiengemäß also, in 90-Minuten-Zyklen zu arbeiten, zu trainieren und zu rezipieren. Alles andere schadet der Produktivität und der Gesundheit, wie sie zu berichten weiß. Der Journalist Chris Klimek beklagte im Smithsonian Magazine, dass ihm nach einer 209-minütigen Vorführung von Scorseses The Irishman ein Blutgerinnsel diagnostiziert wurde. Früher, so ihr Fazit, war nicht alles besser, aber zumindest kürzer. Nur die Kulturpresseschau nicht. Die ist immer gleich lang.
Sehen Sie mal, Fazit dauert 55 Minuten und ist damit also erwiesenermaßen weniger Gesundheitsrisiko gefährdet. Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören.